Ja, liebe Geschwister, ich darf euch noch einmal alle recht herzlich von hier vorne begrüßen. Einmal euch und Sie, die ihr hier im Gemeindesaal seid, herzlich willkommen zu dieser zweiten Stunde, zu dieser Gesamteinheit Samuel. Grüße natürlich auch all die Geschwister, die uns jetzt über das Internet, über das Telefon zugeschaltet sind. In der ersten Stunde haben wir ja die Geburt Samuels betrachtet, im ersten Kapitel aus 1. Samuel 1. und uns mit Geburtsgeschichten der Bibel beschäftigt. Heute werden wir uns dem zweiten Kapitel des 1. Samuel-Buches zuwenden. Das ist der Psalm, den seine Mutter aus Freudigkeit betet gegenüber dem Herrn. Und das soll uns dann auch so ein bisschen begleiten. Wir wollen dann nachdenken, was es insgesamt so mit den Psalmen auf sich hat, die wir in der Bibel letztlich finden halt. Und ich möchte uns zu Beginn eine Andacht halten über den Beginn dieses Psalms außerhalb der Psalme, über 1. Samuel 2, Vers 2. Da heißt es: Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns jetzt unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen und können. Wir wollen dich bitten, Herr, jetzt für diese Bibelstunde um deine Mitte. Wir wollen dich bitten für die Andacht, dass du dieses Wort unserem Glauben öffnest, Herr, dass wir neu angesprochen werden für deine Heiligkeit, Herr, und was es für uns bedeutet, wenn wir dir nachfolgen, dem heiligen Gott, was es auch für unsere Heiligkeit und Heiligung bedeutet, Herr. Wir wollen dich bitten, segne du diese Andacht, Herr, segne aber auch die ganze Bibelstunde an unserem Glauben durch deinen Heiligen Geist, Herr. Amen. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Ich habe das überschrieben, Gedanken darüber, dass der Herr heilig ist, und es sind im Ganzen 5 Gedanken geworden, die ich Ihnen mitgebracht habe, die ich Ihnen zusprechen möchte. Das erste: Der Herr allein ist heilig. Das wird hier postuliert und nicht nur hier in 1. Samuel 2, Vers 2, an vielen, vielen, vielen anderen Stellen wird es immer wieder deutlich: Allein Jesus, allein Gott ist heilig. Bei der trinitarischen Anbetung in der Thronvision Jesajas, Jesaja 6, Vers 3, lesen wir: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Er ist heilig. Jetzt lohnt es sich einmal, über diesen Begriff der Heiligkeit nachzudenken, weil das ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Erklären Sie mal jemandem, was heilig ist. Nicht, also heilig sagt man, ja, die Engel vielleicht, Gott natürlich halt, aber was ist heilig, was ist das substanziell? Wenn man die Bibel liest, so bedeutet heilig immer Trennung. Und zwar Trennung von dem Sündigen, Trennung von dem Nichtvollkommenen, Trennung von dem, was nicht rein ist. Also beispielsweise als Mose auf den Berg geht, in Gemeinschaft mit Gottes, da wird quasi ein Zaun um den heiligen Berg drum gezogen. Da dürfen niemand anderes hinhaltig, weil es ein heiliger Bereich ist, alle anderen sind zu sündig halt nicht. Heilig heißt also getrennt sein von Sünde, perfekt sein heißt vollkommen sein. Das meint heilig im Sinne der Bibel. Und da ist es klar, dass nur Gott heilig sein kann. Er ist ohne Sünde, er ist perfekt. Er ist vollkommen. Das kann kein Mensch für sich in Anspruch nehmen. Die Menschen, wir alle sind Sünder. Wir ermangeln des Ruhmes vor Gott. Wir sind nicht heilig. Wir sind von dem, was wir von unserer Natur aus sind, Sünder. Wir sind gefallene Menschen. Jetzt ist es tatsächlich aber so, dass die Bibel uns Menschen, aber auch uns Christen, als Heilige anspricht. Also beispielsweise im Philipperbrief, das geht dann so, nicht an die Heiligen in Philippi. Nicht? Und da fragt man sich ja, wie kann das denn sein, wenn Gott alleine heilig ist halt, nicht? Aber die Gemeindeglieder in Philippi als Heilige angesprochen werden, und wir alle sind ja auch Heilige, wir bekennen das ja auch nicht, die Gemeinschaft der Heiligen halt, nicht die Communio Sanctorum, wie wir es jeden Sonntag sagen halt, das sind ja diejenigen, die wiedergeboren sind, nicht? Da kommen wir gleich zu. Das ist nur dadurch, dass wir Anteil an Jesus Christus haben. Er allein ist heilig, wir können nichts zu unserer Heiligkeit tun. Er allein ist heilig. Aber wenn wir Anteil an ihm haben, und wir haben Anteil an ihm durch den Heiligen Geist, dann werden wir heilig. Aber das ist ganz wichtig, als erstes festzuhalten, dass der Herr alleine heilig ist. Das Zweite: Der Herr schenkt sich selbst in seinem Sohn zur Heiligung. Das ist etwas kompliziert formuliert halt, aber das ist das Wesentliche des christlichen Glaubens, dass eben klar ist, dass kein Mensch sich selber heiligen kann. Der ganze alte Bund, die ganze Geschichte des Volkes Israels zeigt und schreit, wir können nicht zu Gott gelangen. Es ist alles Religiosität, es ist alles nur menschlich, es kann den Menschen nicht heilig machen. Er kann die Gebote nicht halten. Das geht nicht. Niemand ist heilig als Gott alleine. Und damit die Menschen aber heilig werden, dazu hat er sich selber ihnen geschenkt in seinem Sohn zur Heiligung. Ganz wichtiges Wort aus dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 19. Jesus sagt, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Das ist das, was in Jesus Christus passiert. In Jesus Christus schenkt sich Gott uns zur Heiligung. Oder 1. Korinther 1, Vers 30 wird das gesagt. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ich habe vor einiger Zeit mal über alle diese vier Punkte gesprochen, über Weisheit, Gerechtigkeit, Heilige und Unerlösen, aber eben auch zur Heiligung. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen Jesus zur Heiligung. Wir können aus uns selbst heraus keine Heiligung erzielen, sondern das tut alleine Jesus Christus halt. Und alle Versuche, wo wir Dinge dann tun, also im Alten Bund ist es beispielsweise die Heiligung des Sabbats halt nicht mehr, versucht, alle 490 Vorschriften zu halten, was ich am Sabbat tun soll oder nicht tun soll halt, nicht zu sagen, das führt alles ins Leere. Wenn wir nicht im tiefsten inneren Herzen Gott haben, der uns selber heiligt, das ist ganz wichtig. Er kommt in unser Herz durch seinen Geist und dann heiligt er uns. Ein drittes. Dieses Geschenk der Heiligung, die uns Gott in seinem Sohn Jesus Christus macht, eignet er uns zu in seinem Wort. Also in Jesus hat das getan. Er allein ist heilig, das ist der erste Punkt. In Jesus Christus schenkt er uns das und die Zueignung, also da, wo das Geschenk überreicht wird, das ist das Wort. Das ist ganz wichtig. Deshalb bin ich auch so versessen. Man könnte auch sagen, fanatisch darauf. Das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes. Immer wieder das Wort Gottes, nichts anderes. Keine Bildchen, nichts anderes. Heiligung geschieht im Wort. Und je tiefer ihr im Wort seid, je mehr ihr euch gründen lasst im Wort, desto stärker wird euer Heiligungsprozess vorangehen. Auch wieder aus dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 17, da sagt Jesus Christus im Gespräch mit dem Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, nicht? Die Heiligung geschieht im Wort, die Heiligung geschieht in der Wahrheit. Und das ist ganz wichtig, dass wenn wir Heiligung haben wollen, es nichts bringt, wenn wir sagen, wir machen tausende Regeln, wir legen Gelübde ab und beten und fasten, was alles an und für sich wichtig ist. Nein, wenn wir Heiligung haben wollen, müssen wir uns gründen im Wort. Immer wieder ins Wort hinein, immer wieder ins Wort hinein. Da erleben wir Heiligung, da kommen wir zum lebendigen Gott, der ja selber das Wort ist. Das ist ganz wichtig. Dort ist der Ort der Aneignung des Geschenkes der Heiligung. Ein viertes, Gott möchte, dass wir uns heiligen. Gott möchte, dass wir uns heiligen. Das ist sein Wille an uns. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir Christen sind und er der Heilige ist, der absolut Heilige, dann möchte er, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihm gleichgestalteter werden. Wir werden es nicht schaffen, dass wir genau wie Jesus sind, gar kein Thema. Aber wir sollen versuchen, ihm so nachzufolgen, dass der alte Adam immer mehr stirbt und dass eben der Heilige Geist in uns immer stärker wird. Das nennen wir Heiligung. Und das ist der Wille Gottes an uns. Das ist ein Grundbefehl für unser Leben. Ich frage immer wieder Leute, ja, was soll ich denn machen? Was ist denn für mein Leben vorgesehen halt, nicht? Da fragen sie immer nach so in Spezialaufgaben. Ich soll als Missionar nach Madagaskar gehen oder ich soll, was der Kuckuck, was halt nicht, die und die Dienste übernehmen. Das ist alles schön und gut. Aber ich sage, bevor ihr diese Spezialaufträge bekommt, müsst ihr erstmal die allgemeinen Aufträge abarbeiten, die der Herr euch gibt, nicht? Und wenn dann in der Bibel steht, der Wille Gottes an uns ist die Dankbarkeit, das ist auch so eine Sache, wo das mal ausdrücklich steht, oder hier, der Wille Gottes an uns ist die Heiligung, dann ist das etwas ganz Wichtiges, was wir erstmal erfüllen müssen, alle miteinander, dass wir sagen, wir gehen der Heiligung nach. Die Bibel sagt das. Ich hätte hier 30 Bibelstellen, 50 Bibelstellen aufschreiben können zum Thema Heiligung halt nicht. Hebräer 12, Vers 14. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird halt. Nicht jagt der Heiligung nach. Und da dürfen wir uns alle fragen, wie sieht es denn aus mit unserem Nachjagen nach der Heiligung halt nicht? Gibt es so viele Dinge, denen jagen wir hier in dieser Welt nach nicht? Dass wir mehr Geld verdienen, dass wir noch gesünder werden halt nicht? Dass wir, was weiß ich, einen schönen blühenden Garten haben, wenn jetzt hier der Frühling richtig durchbricht und all diese Dinge halt nicht. Da investieren wir richtig. richtig Zeit rein, aber wie sieht es denn mit unserer Heiligung aus halt, nicht? Und nochmal, das ist das, was Gott von uns möchte halt, nicht? Und nicht nur so ein bisschen, sondern das ganze Programm halt, nicht? Heiligung soll Thema unseres Lebens sein. Er ist heilig, er möchte, dass wir ihm nachfolgen, dass wir so werden wie er halt, nicht? Und deshalb ruft er uns zu, dass wir eben der Heiligung nachjagen sollen. Und wenn wir dann fragen, ja, wie passiert das halt, nicht? Nun, dann, wie gesagt, immer über das Wort, immer über das Wort. Darüber verändert uns der Herr halt, nicht? Da haben wir Kontakt mit ihm. Ich habe das ja schon mehrfach erläutert, wie Heiligung geht. Heiligung geht über Kontakt mit dem Heiligen und mit den Heiligen halt, nicht? Und wenn wir im Wort sind, haben wir Kontakt mit dem Heiligen halt, nicht? Und dann kann er uns verändern halt, nicht? Aber das ist ganz wichtig, dass Gott das eben möchte. Deshalb kann ich euch nur gratulieren, dass ihr heute Abend hingekommen seid, weil heute Abend setzt ihr euch mit dem Wort Gottes auseinander halt, nicht? Das ist nichts anderes als Heiligung. Das ist nicht nur, dass ihr kommt und sagt, so, na, wir sind hier in so einem Schüler-Lehrer-Verhältnis, klar freut der Latzer sich, wenn der Gemeindesaal voll ist. Das sei mal ganz davon ab. Nein, das Thema ist wirklich, dass ihr Heiligung nachgeht. Ihr beschäftigt euch mit dem Wort, ihr kommt tiefer ins Wort hinein und hier ist die Wahrheit, hier werdet ihr geheiligt, wenn ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und ein fünftes und letztes möchte ich noch ergänzen halt, nicht? Also das Heilige halt, nicht? Gott allein ist heilig. Und wir haben ihn in seinem Wort, die Heilige Schrift sagen wir. Aber es gibt auch etwas anderes, was heilig ist. Es ist ein heiliger Name. Und das ist auch etwas, was Gott unglaublich wohlgefällig ist, was ich aber immer wieder erlebe, was jeder weiß, aber ganz wenig Beachtung findet halt, nicht? Nämlich, dass Gott möchte von uns nicht nur, dass wir uns selber heiligen, sondern auch, dass wir seinen Namen heiligen. Also, es ist nicht wichtig, dass wir in dieser Kirche hingehen und putzen hinten das Kreuz oder putzen hinten die Fensterchen, die da hinten eingemauert sind, halt nicht zu sagen, da geben wir Gott die Ehre mit. Wir sollen seinem Namen die Ehre geben. Seinem heiligen und ewigen Namen, dem Namen Jesus Christus, alle Ehre geben. Das ist wichtig halt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Psalm 103 halt, nicht? Lobe den Herrn, seinen heiligen Namen. Oder, das ist ganz wichtig im Vaterunser, wenn wir anfangen zu beten, nicht in den sieben Bitten halt, nicht? Die erste Bitte, die wichtigste, wichtiger als das tägliche Brot ist, geheiligt werde dein Name, nicht? Zu sagen, Heiligungsprozess, zu sagen, diesem Namen wollen wir alle Ehre in dieser Welt geben. Sei es darum, dass wenn unser im Umfeld hier der Name Jesu verlästert wird, halt nicht, dass wir sagen, das lassen wir nicht zu, wir geben diesem Namen die Ehre. Sei es, dass wir diesen Namen groß machen, dass wir aufstehen halt nicht in unserem persönlichen Gebet, dass wir ihn preisen und loben in unseren Gebeten oder dass wir es auch vor der Welt ausrufen, was er für ein herrlicher, wunderbarer Gott ist halt nicht. Das ist etwas, was dieser lebendige Gott in Jesus Christus möchte, dass wir seinem heiligen Namen die Ehre geben, etwas ganz, ganz Wichtiges halt nicht. Und Gott segnet diese Menschen, die seinem Namen die Ehre geben und umgekehrt die Menschen, die diesem Namen die Unehre geben, die werden von diesem Gott bestraft halt. Aber wir, die wir zu Jesus gehören, die wir zur Heiligung bestimmt sind und denen uns Jesus gegeben ist zur Heiligung, wir wollen immer wieder danach trachten halt nicht, dass wir diesem heiligen und ewigen Namen alle Ehre, Lob und Preis geben. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. 1. Samuel 2, Vers 2. Erstens, der Herr allein ist heilig. Zweitens, der Herr schenkt sich selbst in seinem Sohn zur Heiligung. Drittens, der Herr eignet uns dieses Geschenk der Heiligung durch Jesus in seinem Wort zu. Viertens, der Herr möchte unsere Heiligung. Und fünftens, der Herr möchte, dass wir seinen Namen heiligen. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für den Beginn dieses wunderbaren Psalms. Dank sagen, dass wir neu darüber Gedanken machen durften, dass du heilig bist und dass du uns zur Heiligung gerufen hast, Herr. Und das wollen wir tun. Wir wollen deinem heiligen und ewigen Namen alle Ehre geben. Wir wollen deinem Jesus-Namen anbeten, preisen und loben, Herr. Wir wollen dir sagen, dass du der König aller Könige bist, Herr. Wir wollen es ausrufen vor dir, aber auch vor der Welt, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder führst zu einem Leben, in dem wir nach Heiligung streben, Herr. Und indem wir deinem Namen die Ehre geben, Herr. Ich möchte Dank sagen für die Geschwister, die heute Abend hier sind. Ich möchte Dank sagen für die Geschwister, die uns über das Internet zugeschaltet sind. Ich möchte dich bitten einfach, dass du es schenkst, dass dieser Abend ein Stück weit ihnen hilft in ihrem Prozess der Heiligung. Wir wollen dich bitten, dass du uns segnest durch und in deinem Wort, das die Wahrheit ist und durch das wir Heiligung erfahren. So loben wir dich, Herr, und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen singen, das Lied 159. Im Wort finden wir die Heiligung, haben wir gehört, deshalb wollen wir auch trauen auf sein Wort. Wir wollen singen 159, die Strophen 1 bis 4. 159, 1 bis 4. Thank you. Danke, Stefan, für die Klavierbegleitung. Ja, wir werden uns gleich in der Textbetrachtung beschäftigen mit 1. Samuel 2, 1 bis 10. Und das ist ein Psalm, der nicht im Buch der Psalme steht, aber eben auch ein Loblied. Und deshalb ist heute so ein bisschen der hinführende Teil den Psalmen gewidmet. Und das, was ich Ihnen und euch gleich zu Gehör bringen werde, ist so, ich sag mal, so eine Kurzzusammenfassung dessen, was man im Studium dann auch so hören würde in so einer Einführungsveranstaltung zu den Psalmen, wenn man so eine AT-Vorlesung hören würde. Also, Psalme in der Bibel. Dieses Wort Psalme ist ja ein etwas fremdes Wort. In dem hebräischen Urtext ist das Buch der Psalme überschrieben mit Tehillim, das heißt so viel wie Loblieder. Und in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta des Alten Testamentes, Sie wissen ja, die Juden in der Diaspora konnten dann häufig kein Hebräisch mehr halt, nicht, wollten aber gerne die Texte lesen, dann gab es eben diese Übersetzung halt, die Septuaginta halt, nicht, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes halt, nicht. Und dort wird eben das Buch dieser Tehillim überschrieben mit Psalein im Griechischen, das heißt so viel wie zur Laute singen oder zupfen, zur Laute singen oder zupfen halt. Und das lässt eben darauf schließen, dass diese Texte, die wir dort haben, diese Gebete, diese Glaubenszeugnisse, diese Glaubensbekenntnisse, was sie auch sind, aber in allererster Linie zuerst Lieder gewesen sind, halt eben Glaubenslieder, Vortragsstücke halt. Und es gab zur damaligen Zeit ein Zupfinstrument halt, nicht? Das sogenannte Psalterion, und das ist ganz häufig eben zu diesen vortragenden Psalmen gesungen worden. Es ist übrigens nicht nur etwas, was früher im Alten Bund, im alten Israel gemacht wurde, was auch heute noch in der Synagoge vorkommt, wo die Psalmen gesungen werden. Auch in den guten, ich sage das bewusst, in den guten reformierten Gemeinden ist es gute Tradition, dass nichts anderes gesungen wird als die Psalmen. Ich wünsche, wenn es nach mir ging, ich sage das ganz deutlich, würden wir hier auch nur Psalmen singen halt. Vernünftig vertont halt, das ist was ganz Wunderbares halt. Ich halte nichts davon halt, das muss ich ganz ehrlich sagen halt, nicht Lieder zu nehmen halt, so schön und so gut die sind, aber es gibt was ganz Hervorragendes an Liedgut halt, nicht, das sind die Psalmen halt, nicht, und das ist leider so, dass wir da so ein bisschen die reformierte Tradition verloren haben. Ich weiß, da stoße ich auf wenig Gegenliebe in der Gemeinde halt, aber das ist so das Beste, was es gibt, weil es von Gott selber ist, und so gut das schönste Kirchenlied von einem Martin Luther, einem Paul Gerhardt auch sein mag, über die Psalme kommt nichts. Und wie gesagt, eine gute reformierte Tradition. Als ich neulich in Holland war, halt nicht, das war toll, in allen Gemeinden sangen die wirklich immer mit voller Inbrunst nur die Psalmlieder, das war wunderbar.
Ja, also wie gesagt, auch heute gibt es diese Tradition nach, gibt auch deutsche Psalm-Gesangbücher, wo die vertont sind halt nicht, ganz wunderbare Dinge halt, leider uns sehr fremd geworden. Das Buch der Psalme ist insgesamt 5 geteilt. Also wenn Sie das in der Bibel lesen, das Buch der Psalme hat insgesamt 150 Kapitel, aber ist in Analogie zu der Tora, also den 5 Büchern Mose, ebenfalls 5 geteilt. Das erste Buch umfasst die Kapitel 1 bis 41, das zweite Buch die Kapitel 42 bis 72, das dritte Buch 73 bis 89, das vierte Buch Kapitel 90 bis 106 und das fünfte 107 bis 150. Damit ist das Buch der Psalmen auch das längste der 66 Bücher, das wir insgesamt in der Bibel haben. Also nicht nur von der Anzahl der Kapitel, das nächste ist dann, glaube ich, Jeremia und erste Buch Mose halt, nicht? Die liegen deutlich drunter, mit gerade mal einem Drittel halt, nicht? Mit 150 Kapiteln, aber auch vom Umfang. Und auch das längste Kapitel, der Psalm 119, ist Bestandteil des Buches der Psalme gewesen. Also auch das längste Kapitel finden wir in diesem längsten Buch der Bibel halt nicht. Wenn wir diese ganzen 150 Psalme als Ganzen sehen, da können wir über diese Psalme unterschiedliche Abgrenzungen sagen, unterschiedliche Zuordnungen treffen halt nicht. Es gibt einmal äußerliche Kennzeichen, nach denen man die Psalme unterteilen kann. Also es gibt zum Beispiel die sogenannten Davidspsalmen. Vom Psalm 3 bis Psalm 41 sind alles Davidspsalme. Jetzt sind die nicht notwendigerweise alle von David, manche sind auch für David. Also im Hebräischen steht dann Ledawit, das kann sowohl heißen von David wie auch für David. Also manche sind für David geschrieben worden halt, nicht? Das kann man sich vorstellen, der hat auch einen Chor gehabt da und Musiker bei sich am Hof halt, nicht? Und auch Komponisten, die haben eben für ihn geschrieben, aber David hat eben selber auch Psalme geschrieben. Es gibt sogenannte Königspsalme, Jahwe Königspsalme halt, nicht? Das ist Psalmen 92 bis 100 etwa. Die haben ein Thema, Gott ist König. Ganz tolle, starke Psalmen halt, lese ich unwahrscheinlich gerne halt, ganz wunderbare Dinge. Es gibt die Asaph-Psalme beispielsweise halt, nicht? Asaph war der Leiter des Chores eben von David an seinem Hof halt, nicht? Es gibt die Korachs-Psalme halt, also die Söhne Korachs, da wissen wir gar nicht ganz genau, wer das ist. Das sind die Psalme 42 bis 49. Oder es gibt sogenannte Wallfahrtslieder, Psalmen, die von den Wallfahrenden, also denjenigen, die in Israel damals nach Jerusalem zogen. In Jerusalem gab es ja nur ein Heiligtum. Man durfte ja nicht mehr auf den Höhen opfern halt, nicht? Und zu den großen Festtagen halt. Dreimal im Jahr wanderten die Juden eben nach Jerusalem. Das waren zum Teil Tagesmärsche. Und auf diesen Märschen war es üblich, dass man eben Lieder sang, dass man sich Psalmen zusprach halt, nicht? Beispielsweise Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, nicht? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft und schlummert nicht, nicht? Können wir uns vorstellen, die sind da aus der Tiefebene vom Mittelmeer hochgezogen, Jerusalem liegt ja 800 Meter über Meeresspiegel, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und gedacht, liebe Zeiten, jetzt in meinem Alter die 900 Höhenmeter da und das ist ja alles nicht asphaltiert, das war sehr anstrengend halt nicht, woher kommt mir Hilfe? Da haben sie sich wirklich ganz plastisch zugesungen, dass da die Hilfe von unserem Herrn und Heiland kommt. Also das sind eine Gattung, die auch zusammengestellt ist, diese 14 oder 15 Psalme, 120 bis 134, Wallfahrtslieder halt nicht und die werden auch so in den Auslegungen so benannt, dass das sind so eben Topoi halt zu sagen, die Königspsalme oder die Wallfahrtslieder halt nicht, da weiß man direkt, aha, das sind die und die Gruppen, die man in den Psalmen findet. Das sind die äußerlichen Kennzeichen. Darüber hinaus kann man noch inhaltliche Kennzeichen finden, dass man tatsächlich unterschiedliche Gattungen finden kann, wo man sagt, die haben ähnliches Thema. Das ist ganz interessant. Die Psalme bilden so das gesamte menschliche Leben ab, mit allem, was es da gibt. Die Freude halt nicht. Wir werden jetzt heute so einen Freudenpsalm, so einen Dankpsalm lesen. Nicht? Da hat eine Mutter, die lange kein Kind gekriegt, nicht? Da drückt die all die Freude aus, wie groß und wie wunderbar der Herr ist halt nicht. Aber es gibt auch Klagepsalmen, wo Leute tief im Elend drin sind halt nicht, die nicht weiter wissen halt. Auch das wird thematisiert, als wirklich diese menschliche Not halt nicht. Es gibt Dinge, wo Leute was nicht verstehen, wo die wirklich am Ende sind. Die sind verzweifelt halt nicht. Also wir haben die ganze Bandbreite menschlichen Lebens, der Auseinandersetzung mit dem Tod, also ganz viele Dinge, die wir dort wiederfinden. Und so kann man manche Psalmen auch eindeutig in ihrer Gattung so einem Typus zuordnen. Also beispielsweise die Klagepsalmen. Ich habe immer so einen Psalm hingeschrieben, der da typisch für ist, Psalm 44. Oder Lob- und Dankpsalme. Bußpsalme, da gibt es 7 Bußpsalme insgesamt halt, die werden auch so benannt, erster Bußpsalm, zweiter Bußpsalm halt, nicht in der Bibel halt. die Lehrpsalme halt nicht, der Psalm 1 halt nicht, der wirklich ganz klar so einen katechetischen Charakter hat, wo klar gesagt wird, hier werden Leute unterrichtet. Es gibt messianische Psalme, wo sehr stark dieses Warten auf den Christus, auf den Messias ist. Schöpfungspsalme, das Motiv, das immer wieder vorkommt halt nicht, zu sagen, Gott, der Herr hat gemacht halt nicht, hat Himmel und Erde gemacht halt nicht. Und immer wieder auch geschichtliche Psalmen, die reflektieren, was eben mit Israel passiert ist, wie er Israel geführt hat, nicht durch die Wüste, all diese Ereignisse halt nicht. Und damit nehmen die im Prinzip die gesamte Breite menschlichen Lebens auf. Und das hat auch dazu geführt, dass die Psalmen, ich sage das mal, mit das beliebteste Buch der Bibel sind, weil Menschen sich da eins zu eins wiederfinden können, dass sie sagen, hey, das ist ja meine Situation, so wie die vor 3000 Jahren, wie der David über Angst gesprochen hat, nicht? Über Verzweiflung, ich bin allein, mir steht Schlamm bis zum Hals, nicht? Da braucht es keine weiteren Worte mehr, da finden sich Menschen auch heute wieder halt, nicht? Aber eben auch die Freude, das auszudrücken, ja, der Herr war mit da und hat mit seinen Engeln mich behütet, das findet man immer wieder. Und damit sind die Psalmen auch für ganz viele Lieddichter der Hintergrund letztlich auch geworden. Auch wenn Sie mal ins Gesangbuch reingucken, diese Ordnungen halt, Lob und Dank, Buße halt, nicht und sowas alles, finden Sie auch in unseren Gesangbüchern ähnlich wiedergegeben halt. Also das Buch der Psalmen hat auch unsere christliche Liedkultur bis zum heutigen Tag in unseren Gesangbüchern geprägt wie nichts anderes halt. Es ist so, dass in dem Buch der Psalmen etwa 100 Psalme in den Überschriften den Namen des Verfassers angeben, beziehungsweise denjenigen, für den der Psalm gedichtet worden ist. Das ist nicht immer ganz eindeutig, dass man den, wir nennen das den Sitz im Leben, also da, wo dieser Psalm entstanden ist, 100%ig rekonstruieren kann. Das ist nicht immer ganz eindeutig. Aber die Leute, die da wie sehr häufig benannt sind, vor allen Dingen David, Salomo, Asaf, Korach, Mose, Heman, Ethan, also das sind sowohl Psalmdichter oder, wie gesagt, diejenigen, denen dieser Psalm letztlich gewidmet worden ist. Dabei muss man auch zugutehalten, dass es unterschiedliche Überlieferungsschichten gegeben hat, halt, dass auch mal so ein Psalm ergänzt worden ist, halt, also dass dann gesagt wurde, okay, da kommt eine Strophe dazu, das kennen wir auch halt nicht, dass Lieder wachsen halt, auch so, dass es auch hier passiert halt nicht, dass also manches eben einen längeren Prozess hatte, bis es so verschriftlicht worden ist, wie wir es dann vorgefunden haben. Es ist so, dass es Psalmen, also Loblieder zu Ehren Gottes halt, Gebetslieder, Bekenntnislieder, man kann das weit ausdehnen, dass es die nicht nur in der Bibel, in dem Buch der Psalme gibt, da ganz massiv, eben 150 Kapitel, sondern dass wir diese Gattung der Psalmen, der geistlichen Lieder, eben auch an anderen Stellen der Bibel finden. Beispielsweise 2. Mose 15 halt, nicht? Das ist das Lied, was die Miriam singt, als dann der Durchzug geglückt ist durch das Schilfmeer halt, nicht? Dann stimmt sie dieses Lied an, nicht? Ross und Reiter stürzte ihr ins Meer. Wird von den Theologen so als mit der älteste Textbestand des Alten Testamentes auch angesehen halt. Wir lesen heute 1. Samuel 2. Es gibt Jesaja 38, die Geschichte, als Hiskia gesund geworden ist, singt er das Loblied. Oder Jona, dieser Bußpsalm, nicht im Bauch des Fisches halt, nicht auch ganz starker Psalm, nicht der da richtig tief, also ist auch so ein tolles Motiv, im Bauch des Fisches halt, nicht gescheitert mit allem, Schiffbruch erlitten im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann fängt er an, Buße zu tun halt, nicht, und dann verändert sich die Lage. Ein ganz toller Psalm, Jona 2. Aber eben auch dann in der Geburtsgeschichte Jesu halt, Lukas 1, einmal die Maria, aber auch der Lobgesang des Zacharias, auch hier wieder in Verbindung mit Geburtsgeschichten halt, nicht? Also auch Psalmen, die eben außerhalb des Buches der Psalme steht, oder denken wir an Philipper 2, den Christushymnus halt, nicht? Auch da in Liedform aufgeschriebenes Bekenntnis. Interessant ist, das ist jetzt ein bisschen speziell, aber trotzdem, ich will Ihnen das und euch auch zumuten halt, und zwar, dass die Psalmen, allen Psalmen, ein sogenanntes Versmaß eigen ist im Hebräischen, und zwar ist das der sogenannte Parallelismus Membrorum. Parallelität der Glieder heißt das. Parallelismus Membrorum. Und das bedeutet, allen Versen der Psalmen liegt eine Doppel-, manchmal auch Dreifach- und Vierfachstruktur zugrunde, die dann in Form und Inhalt sehr ähnlich aufeinander aufgebaut ist halt, nicht? Ich sage das gleich, wenn Sie dann die Bibel lesen und sagen, ja, aber wie ist das denn jetzt bei dem Psalmwort, nicht? Das ist im Hebräischen eindeutig, das kann man dort wiederfinden, dieses Versmaß, aber im Deutschen können Sie es häufig nicht wiedergeben. Dann sagen die Leute, ja, wieso kann man das denn nicht übersetzen? Ich erkläre das immer so, also das Hebräische und das Deutsche sind zwar beides Sprachen, aber die haben ganz wenig miteinander zu tun. Englisch und Deutsch. Englisch können ja die meisten halt nicht, das sind Sprachen, die sind sehr eng verwandt. Da kann man Dinge sehr gut übersetzen und sehr gut einfach auch widerspiegeln, wie das gewesen ist. Ich sage immer, Englisch und Deutsch, das ist wie wenn man VW Golf hat oder ob man Opel Astra hat, nicht? Das sind ganz ähnliche Fahrzeuge, nicht? Aber ich sage, wenn man Hebräisch und also Althebräisch und Deutsch vergleicht, ist das so, als wollte man einen Golf von heute vergleichen mit einem Motorrad von 1914. Ja? Das sind alles beide Fortbewegungsmittel, die haben zwar auch Räder, aber sonst da ganz vieles verschieden. Das kann man nicht mehr so ausdrücken halt nicht. Das ist also ganz komplex im Hebräischen, viel schwieriger noch als im Griechischen. Das ist eine alte Bauernsprache, nicht eine Ackersprache, sehr einfach, aber dann also beispielsweise Tatsache, dass es da keine Gegenwart gibt im Hebräischen. Nicht? Man Leuten sagt, wir sprechen ja häufig in der Gegenwart, nicht im Hebräischen gibt es nur Vergangenheit und Zukunft, nicht? Gibt es überhaupt nicht. Ne? Also es ist sehr schwierig, deshalb kann man diesen Parallelismus häufig nicht so deutlich ausdrücken, wie der letztlich dann in diesem Versmaß vorliegt, also dieser Reimform quasi im Hebräischen halt. Es gibt dort, und das ist aber ganz interessant zu wissen, vier unterschiedliche Arten, vier unterschiedliche Formen dieses Parallelismus. Es gibt den synonymen Parallelismus, also den gleichartigen. Das ist also so, dass in so einem Vers etwas verstärkt wird, weil es zweimal dasselbe, nur mit anderen Worten ausgesagt wird. Ich habe jeweils einen Vers mitgebracht, Psalm 36 beispielsweise. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Ganz parallel aufgebaut halt, nicht gleichartiger Aufbau. Es gibt als zweites den sogenannten antithetischen Parallelismus, also der macht das nicht gleichartig, sondern entgegenstehend halt, nicht? Sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen und halten stand. Oder im Psalm 1 halt, nicht? Der Weg des Frommen, das Weg des Gottlosen, nicht? Der erkennt den Weg der Gottlosen, aber der Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht, nicht? Das ist so typisches entgegengestelltes. Der synthetische, ist der dritte, der synthetische Parallelismus ist der weiterführende Parallelismus halt, nicht, dass man sagt, ein Gedanke, der wird weiter entfaltet halt, nicht, der wird noch einen größeren Raum einhalten, nicht. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig, ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Also da baut das der zweite Teil dieses Verses auf den ersten auf. Und dann gibt es den sogenannten klimaktischen Parallelismus, das heißt, wenn in einem zweiten Vers, in dem zweiten Halbvers, aus dem ersten Halbvers ein Wort oder mehrere Worte aufgenommen wird oder so ein Viertelsatz halt, nicht? Psalm 29, Vers 1, bringt da dem Herrn ihr Himmlischen, bringt da dem Herrn Ehre und Stärke halt, nicht? Das wäre so ein typischer klimaktischer Parallelismus. Das nur einfach so zur Struktur, dass wenn man das im hebräischen Urtext liest, das tatsächlich also sehr metrisch, also sehr harmonisch aufgebaut ist. Nur leider ist das im Deutschen nicht immer so darstellbar. Ganz häufig finden wir das, also wenn Sie demnächst mal Psalmen lesen halt und gehen hin, dann werden Sie sagen, oh, das finde ich ja genau wieder. Aber wie gesagt, nicht immer gelingt es so, dass Sie bei jedem Vers das auch sich das Ihnen direkt erschließt. Das heißt aber nicht, dass das jetzt im Urtext nicht so ist, sondern einfach, dass das im Deutschen manchmal nicht so richtig darstellbar ist. Wichtig, das Buch der Psalmen oder die Psalmen insgesamt haben in der christlichen Gemeinde von Anbeginn eine ganz große Rolle gespielt. Halt. Also wenn wir im Neuen Testament lesen, dann sind es insgesamt 104 Psalmstellen, die im Neuen Testament zitiert werden, mehr als jedes andere Buch halt. Und auch in den ersten christlichen Gottesdiensten, die hatten ja noch kein Neues Testament, als sie in der Apostelgeschichte zusammengekommen sind, halt nicht, da heißt es auch nicht, der eine bringt einen Psalm mit, halt nicht, also die haben ja keinen Thessalonicher Brief gehabt, die haben noch keinen Römerbrief gehabt, halt nicht, auch noch die Evangelien nicht, sondern die haben auch sehr stark sich auf die Psalme gestützt. Das war ein wesentlicher Bestandteil, sehr lange auch in den christlichen Gottesdiensten, auch in vielen Liturgien ist es heute noch so halt, dass halt, wenn man Lesungen hat, grundsätzlich immer der Wochenpsalm gelesen wird, halt nicht, dass ein Psalm Grundbestandteil ist halt des Gottesdienstes. Und auch wenn man mit Menschen spricht, also wenn man die fragt, sag mal ein Bibelwort halt, nicht? Also was ganz viele Leute kennen, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Also ich raus auf die Straße gehen würde und auch wenn ich hier eine Umfrage machen würde und wir würden mal alles zusammentragen, schreibt mal alle Worte auf, die ihr auswendig könnt. Wir würden dann, was weiß ich, ja so 2000 Worte kriegen, wenn wir alles zusammenkriegen. Da würde ich drüber wetten halt, nicht, dass die allermeisten aus den Psalmen kommen würden halt, nicht? Also die Psalmen sind sehr prägend gewesen halt. Ich sage immer, aus keinem anderen Buch, aus den Evangelien wird nicht so viel gelesen, wie eben auch aus den Psalmen in den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte halt. Das, wie gesagt, alles so ein Stück weit Hinführung zu den Psalmen, könnte man vieles noch mehr drüber sagen. Ein ganz tolles, ganz wunderbares Buch halt und auch etwas, und damit möchte ich dann schließen, was ich immer wieder Leuten auch empfehle, auch zur Lektüre. Nicht alles erschließt sich direkt, auch ein Buch Numeri, wo dann Zählungen und sowas sind, oder Levitikus, wo manches schwierig ist, hat seine Theologie und das sagt einem viel. Aber gerade auch für Anfänger im Glauben und auch um Menschen zu begeistern, sind die Psalmen sehr wertvoll. Und auch wenn ihr mal ein Wort weitergeben wollt an Menschen, also wenn einer in Trauer ist und sowas, bei den Psalmen werdet ihr immer fündig. Und man kann wirklich auch sehr, sehr gut mit den Psalmen ansetzen, halt Menschen auch fürs Wort Gottes zu begeistern. Ja, und jetzt wollen wir uns einem ganz besonderen Psalm zuwenden, eben diesem, einem der Psalmen außerhalb des Buches der Psalmen, nämlich des Reflexes, den Hannah dann bringt. Auch sehr interessant, eine Frau, es ist nicht ihr Mann, sondern sie, die hier etwas artikuliert und dann einfach dazu sorgt, dass es auch Wort Gottes wird, nämlich als Samuel geboren wird halt, nicht drückt sie das in diesem Gebet, in diesem Lob- und Dankpsalm auf. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, vor ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hat welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern, der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Dass dieser wunderbare Psalm, wenn Sie da zum Beispiel jetzt mal diese, was ich Ihnen eben über den Parallelismus sagte, einfach mal die einzelnen Verse schauen, da werden Sie merken, ganz vieles merkt man, oh Mensch, das hat tatsächlich diese parallele Struktur in diesem Aufbau, nicht? Das korrespondiert da der eine Versteil mit dem anderen. Aber ich möchte gerne Ihnen einige exegetische Schlaglichter aus diesen 10 Versen weitergeben. Dinge, die ich ganz stark finde halt, nicht? Dinge, die einfach in der Bibel immer wieder wiederkommen. Ich will einfach mal so den Psalm mit Ihnen durchgehen und an wesentlichen Punkten nochmal stehen bleiben und Ihnen da etwas zu sagen. Das erste exegetische Schlaglicht ist dieses in dem Herrn sein. Also sie betet hier, Hannah betete, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. So, das liest man so ein bisschen mit, aber das ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel, diese Formulierung in dem Herrn sein. Das finden Sie immer wieder, wie wichtig das ist, in dem Herrn zu sein. Und wir wissen ja, dass das die große Gnade ist, die uns widerfahren ist durch den Heiligen Geist, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, wir inkorporiert sind in den Leib Jesu Christi. Die Bibel spricht davon, dass wir Glieder sind am Leib Christi. Nicht einfach nur irgendwelche Mitläufer, sondern wir sind in dem Herrn. Wir sind in dem Geist. Deshalb sind wir ja auch Brüder und Schwestern, obwohl wir alle nicht miteinander verwandt sind, halt nicht, weil wir in dem Herrn sind. Eine Formulierung, die ganz, ganz wichtig ist. In dem Herrn. Das ist etwas, was bei Paulus immer wieder auftaucht, halt nicht. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, seid unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. In dem Herrn. Ich habe meine Predigt gehalten über den Tertius halt, nicht den Schreiber des Römerbriefes, Römer 16, 22. Ich, Tertius, heißt es da, ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, wo man sagt, das bricht so richtig, nicht? Der hat ja dem Tertius, der ein Sklave war, diesen Brief diktiert, nicht? Und auf einmal reißt er zum Schluss des Briefes da die Feder quasi an sich und schreibt dann so, ich, Tertius, der ich diesen Brief, grüße euch in dem Herrn, nicht in dem Herrn halt, nicht zu sagen, dieser Nichts, der da ist, nicht dieser Sklave, dieser Briefschreiber, der kann auf einmal sagen, weil er im Herrn ist, jetzt muss ich auch mal, nicht nur der große Paulus, sondern eben auch ich halt, nicht? Das ist ganz wichtig, in dem Herrn sein. Und das ist eben hier das, was bei Hannah der Fall ist, nicht? Die ist im Herrn. Die ist im Herrn. Wir haben letzte Stunde darüber nachgedacht, dass noch gesehen hat, nicht wie der Eli das nicht rafft, wie die am Beten ist. Nicht? Die ist bei Herrn, der sagt, die ist besoffen hier, los, raus mit dem Wein hier, nicht? Da ist er richtig barsch zu ihr. Eine Frau, die ganz nah beim Herrn ist, halt, im Herrn sein halt. Das ist das ganz Wichtige. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir das immer wieder wissen. Wir sind im Herrn. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist das unsere Bestimmung. Und das wollen wir immer stärker sein, im Herrn sein, uns von seinen Gedanken leiten lassen halt, nicht? So sprechen, wie er sprechen würde halt, nicht so leben, wie er leben würde halt, nicht? Das meint in dem Herrn sein, etwas ganz Wichtiges, ein ganz wichtiges Thema hier. Und das macht sie eben auch, dieses macht es heute auch zu Beginn hier, weil sie im Herrn ist, ist das, was sie auch sagt, so wichtig, dass Gott sagt, Batsch, das kommt in die Bibel. Dass 3000 Jahre später Menschen in Bremen sich darüber Gedanken machen halt, nicht? Nicht, weil die selber so eine begnadete Schriftstellerin war oder sonst irgendwas konnte, sondern weil es im Herrn geschehen ist. Deshalb ist es was geworden halt, nicht? Die hat ihr Lobgelied gesagt, im Herrn, und das wird auch für andere wichtig halt, nicht? Das ist etwas wichtig. Unsere Arbeit kann nur dann gelingen, wenn sie im Herrn ist. Im Herrn und für den Herrn halt, nicht? Alles andere hat in dieser Welt keinen Wert, keine Bedeutung. Das kann viel Geld bringen, das kann viel Ruhm bringen halt, aber nur das hat Bestand, was in dem Herrn ist. Das ist das Erste, in dem Herrn sein. Zweitens, auch das gefällt mir sehr gut, im ersten Vers, der Triumph über die Feinde. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Wir haben das in der letzten Stunde gesehen, wie die Penina sie verachtet hat, nicht? Wie sie da angegriffen wurde halt, nicht? Und das ist auch etwas, was ja Menschen erleben, was ganz Menschen ist. Wir kriegen Probleme in dieser Welt, nicht? Menschen werden uns zum Teufel, es wird schwierig für uns halt, nicht? Die greifen uns an. Aber auch das zu erleben, wenn ich im Herrn bin, dann wird irgendwann der Moment kommen, wo auch mein Triumph da sein wird. Das ist ein Thema, was wir in den Psalmen immer wieder im Lesen halt, nicht? Dieser Triumph über die Feinde halt, nicht? Etwas ganz Wunderbares halt. Psalm 31 beispielsweise. Ich freue mich, bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum halt, nicht? Diesen Triumph, die werden nicht die Oberhand behalten, nicht? Er ist unglaublich stark, unglaublich wunderbar zu sehen halt, nicht? Das zu erleben halt, nicht? Wir werden triumphieren. Der liebe Bruder Huntemann, einige kannten ihn ja auch noch, nicht? Ja, Professor Dr. Huntemann halt, nicht? Als wir über seine Beerdigung gesprochen haben, hat er zu mir gesagt, auf meiner Beerdigung, Bruder Latzel, da lesen Sie nur Rachepsalmen, ist das klar? Nur über den Triumph Jesu Christi, nicht? Und alle, die mich angespuckt haben, nicht? So war er ja von der Art her, ne? Zu sagen halt nicht, nur Rachepsalmen, der Triumph, und das ist ganz wichtig, wir triumphieren über unsere Feinde, die uns angehen halt, nicht? Das klingt erstmal so billig, aber das Tolle ist ja, die Rache ist des Herrn. Und es ist für ganz viele Menschen einfach wichtig zu leben, wenn wir Leid in dieser Welt erleben müssen, nicht? Zu sagen, da dürfen wir locker sein. Es ist wirklich so, der Herr wird kommen zu richten, die Lebendigen und die Toten halt, nicht? Und das ist für uns unglaublich tröstlich, das Unrecht, das uns angetan werden ist, dass wir weder aggressiv darauf reagieren müssen, dass wir zurückzahlen, noch dass wir depressiv reagieren müssen, dass wir sie in uns reinschlucken müssen, sondern sagen können, wir geben es ab an Jesus Christus. Und er wird schon machen halt, nicht? Und entweder kommen die Leute noch an das Kreuz, dann wird es durchs Blut Christi gegeben, oder aber das wird knallhart bestraft. Jedes unnütze Wort halt, nicht? Und erst recht, wenn sich gegen Nachfolger Jesu gewandt wird halt, da gibt es eines Tages den Triumph der Feinde halt, über die Feinde. Das ist was ganz Wunderbares. Ein Motiv, wie gesagt, das auch in den Psalmen immer wieder kommt und auch hier artikuliert wird halt, nicht? Das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen, so nach dem Motto, die ist nur so die ganz fromme Ecke hier, diese Hannah. Nein, das artikuliert die auch so, nicht? Halleluja, nicht? Danke, dass du mir da geholfen hast, nicht? Menschen haben es böse mit mir gedacht, aber du hast es gut gemacht. Ein drittes exegetisches Schlaglicht hier aus diesem wunderbaren Psalm, der Felsengrund des Lebens. Vers 2 heißt, es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Und das ist auch ein Thema, das immer wieder läuft, der Herr ist der Fels, der Herr ist der Fels. Immer wieder kommt das her, nicht? 1. Korinther 10 muss gesagt werden, der Fels, selbst der Fels, der damals in der Wüste war, der euch zu essen, zu trinken gegeben hat, das ist Jesus Christus. Es kommt immer wieder dieses heraus, dass Gott ein ewiger Fels ist halt, nicht in der Bergpredigt halt, nicht wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesagt hat, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut halt. Also das ist ein Motiv, was sich immer wieder spiegelt halt, nicht? Es gibt Felsengrund im Leben. Ja, Jesaja 26, die Jesaja-Apokalypse halt, nicht? Da heißt es darum, verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Wenn Sie zu Hause, wenn ihr eine Konkordanz habt, schlagt mal nach, wo überall von Fels die Rede ist halt nicht. Also das ist, wenn die ganze Seite vollschreiben können, wo das immer wieder klar gemacht wird, das ist der Fels, das ist der Fels, das ist der Fels halt nicht. Und darauf ruht unser Leben nicht. Lasst uns da immer wieder drauf bauen. Nicht auf die sandigen Dinge, sondern immer wieder auf den Felsengrund halt. Das ist ganz wichtig. Und eben auch hier in dem Reflex, den Hanna bietet halt nicht. Da sieht sie, deshalb kann sie auch Samuel dem Herrn wirklich weinen, nicht, obwohl sie Erstgeborener ist, zu sagen, ganz klar, der geht zum Herrn, weil er ist mein Felsengrund, nicht. Die kriegt ja später noch weitere Kinder, die Hanna halt nicht. Aber das kann sie tun. Sie kann den Sohn abgeben, über den sie so lange geweint hat, den sie so lange erfleht hat, weil eben Gott ihr Felsengrund ist, weil sie in ihm geborgen ist halt nicht. Und das ist das Tolle, dass wir das eben auch wissen dürfen halt. Wir haben einen Felsengrund, nicht. Wir haben es eben auch in dem Lied gesungen halt nicht. Auf Felsen muss man bauen, seinem Wort muss man vertrauen halt. Gott ist der Felsengrund unseres Lebens, nicht unsere Gesundheit, nicht unsere Ehepartner, nicht unsere Kohle, die wir verdienen halt, nicht der Frieden in unserem Vaterland. Der Grund, der Felsengrund unseres Lebens ist Jesus Christus und der ist unverrückbar, das ist das Wunderbare. Vierte exegetische Schlaglicht aus diesem wunderbaren Text, die Umkehr der Verhältnisse. Auch das ein Motiv, was immer wieder in der Bibel vorkommt, dass eben Gott der Gott ist, der Verhältnisse komplett verändert, der sie umkehrt halt. Hier heißt es in Versen 4 und 5, der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die, die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Das ist, was Gott tut. Gott kehrt die Verhältnisse um. Und bei Gott ist es grundsätzlich so, dass das Starke, das Mächtige vor ihm nichts gilt, sondern das Kleine und Schmächtige halt nicht. Nicht das, was hochmütig und stolz daherkommt, sondern was demütig und geschlagen kommt. Als Gott hingeht und sucht ein Volk aus, an dem er seine Herrlichkeit erweisen kann, da geht er bei all den Völkern nicht hin und sagt, das sind jetzt hier die Allerstärksten, die wir hier haben, die Größten, die Wunderbarsten halt nicht, sondern das sagt er deutlich, ich nehme das Kleinste, nicht Israel, nicht die erwähle ich. Und auch als in Israel Entscheidung getroffen werden soll, aus welcher Stadt soll denn der Messias kommen halt nicht, da wird nicht Jerusalem genommen, nicht, da werden nicht die prachtvollen Tyros oder Sidon oder sonst irgendwas, nein, da wird Bethlehem, also dieser kleine verschlafene Ort halt nicht, dieses Nichts, das Kleinste halt nicht, das erwählt Gott. Das ist die Umkehrung der Verhältnisse halt nicht. Und das ist immer wieder so, dass das, was in dieser Welt so stark und so mächtig und so klar ist, vor Gott nichts gilt, nicht. Das, was menschlich großartig ist, ist vor Gott nichts, nicht. Auch die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Und umgekehrt ist das, was bei Gott weise ist, Tor vor der Welt. Das ist Umkehr der Verhältnisse halt nicht. Und das thematisiert hier eben Hanna auch, dass die Verhältnisse umgekehrt worden sind. Ja, die Penina hatte schon Söhne halt, gar kein Thema und Töchter halt nicht. Die war gesegnet halt nicht. Aber Gott kann das wenden halt nicht. Und von wem spricht heute noch, wer spricht noch von der Penina? Nicht niemand, aber von Samuel, ihrem Sohn halt, nicht die Umkehrung der Verhältnisse. Sie ist nur verspottet zu worden, sie war nichts, nicht in ihrer Unfruchtbarkeit halt, nicht. Und dann hat Gott sie erhöht und dann hat er es ganz verändert halt, nicht. Und dann hat einen großen, großen Richter gemacht aus diesem Samuel halt, nicht, vor dem sich dann alle beugen mussten halt, der die Macht hatte, nicht, der König Saul, der Saul gesalbt hat, der König David gesalbt hat, nicht. So hat Gott das verändert halt, nicht. Und so ist das eben auch immer wieder in der Bibel, dass das immer wieder thematisiert wird, dass Gott so handelt, nicht? Auch ich habe das gesagt eben in dem Psalmen im Neuen Testament halt nicht, im Lobgesang der Maria, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das ist immer wieder so ein Thema, auch im Neuen Testament, diese Umkehr der Verhältnisse einfach. Und das ist auch wichtig, gerade für Leidenszeit, wenn wir als Christen durch die Leidenszeit gehen halt nicht. Wir haben ja am Sonntag über Verwandlung gehört, die Predigt halt nicht. Die wird Gott verwandeln in Herrlichkeit halt nicht. Umkehrung der Verhältnisse halt ab. Wischen alle Tränen halt im himmlischen Jerusalem halt nicht. Das ist das, was unser Gott tut und was er immer wieder auch in seinem Wort proklamieren lässt durch die Leute, die mit ihm gehen halt nicht. Und dass er aus ausweglosen Situationen Wege gemacht hat nicht. Ich sagte ja am Sonntag, der Durchzug durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer halt nicht, der 2. Mose 14 hat zu sagen auch nicht. Da ist dieses Israel hat eigentlich keine Chance mehr und da ist das mächtige Ägypten, hat alle Möglichkeiten, alle militärische Gewalt. Und mit einem Mal wendet Gott das halt nicht. Diese Grunderfahrung, nicht, die kann man übertragen auf das Handeln Gottes in allem halt nicht. Wir denken, es gibt keinen Weg mehr, auf einmal macht Gott Wege auf, die haben wir nie gesehen und kehrt die Verhältnisse um halt. Etwas ganz Wunderbares, was über Gott hier gesagt wird. Ein fünftes exegetisches Schlaglicht, die Auferstehungshoffnung im Alten Testament. Ich spreche ganz bewusst von Auferstehungshoffnung. Wir haben keine Auferstehungshoffnung. Ich sage das immer wieder, wir haben als Christen eine Auferstehungsgewissheit. Das ist der Unterschied. Im Alten Testament gibt es noch nicht die Auferstehungsgewissheit, da gibt es Hoffnung. Wir haben Auferstehungsgewissheit. Seit Jesus Christus lebt, haben wir Gewissheit, keine Hoffnung mehr alleine halt. Aber die Auferstehungshoffnung, die finden wir an ganz vielen Stellen eben auch im Alten Testament halt. Auch hier in diesem Psalm, da heißt es, der Herr tötet und macht lebendig. Der Herr führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Also ganz stark zu sagen hier, ja, es gibt etwas, nicht? Da ist jemand im Reich des Todes, was ja Samuel dann auch erleben darf, nicht? Samuel ist ja in der Scheol, im Totenreich, und dann kommen, wir werden diese Geschichte noch lesen, 1. Samuel 28, nicht, wenn er dann hochgeholt wird von der Hexe in Endor, halt nicht zu sagen, holt wieder herauf, aber das ist es nicht alleine, sondern auch nicht nur eines Tages zum Gericht, sondern er schenkt ewiges Leben. Aber diese Auferstehungshoffnung, die findet sich immer wieder im Alten Testament. Nicht alle haben das geteilt. Wir wissen ja aus dem Neuen Testament halt nicht, Konflikt zwischen Sadduzäer und Pharisäern war. Die Sadduzäer, die damals so die Aristokratie des damaligen Israel waren, haben die Auferstehungshoffnung nicht gehabt. Nicht mal die Hoffnung, gar keine Gewissheit, nicht? Die Pharisäer hatten die Auferstehungshoffnung, war für die ein wichtiges Thema, die Sadduzäer, wie gesagt, nicht halt. Nicht. Aber in weiten Teilen eben des Alten Testamentes finden wir immer wieder auch diese Auferstehungshoffnung halt, nicht? Also beispielsweise auch Hesekiel 34, nicht? Deine Toten werden leben, die Auferstehung der Gebeine, nicht? Die dann, wo die Knochen wieder mit Hesekiel 37 mit Knochen, mit Fleisch bezogen werden. Oder auch Jesaja 29 habe ich Ihnen mitgebracht, Jesaja 26 habe ich mitgebracht. Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wacht auf und rühmt dir, liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist ein Tau und die Erde wird die Toten herausgeben. Halt nicht ganz stark, aber die Leute hatten keine Ahnung, wie wird das denn aussehen, wie wird das denn tatsächlich sein, halt nicht. Und dass sich das in Jesus Christus so wunderbar dann eines Tages manifestieren würde, das wussten diese Menschen nicht, dass er selber auferstehen würde und uns damit Anteil ebenfalls an der Auferstehung gibt. Aber die Auferstehungshoffnung, die haben wir im Alten Testament, und im Neuen Testament, seit Jesus Christus, haben wir als Christen die Auferstehungsgewissheit. Ein sechstes Schlaglicht, auch wieder etwas ganz Tolles. Sie merken, wir springen hier von einem zum anderen Thema. Also es ist ganz viel Theologie in diesem Psalm drin. Der Herr ist Schöpfer, das Vorzeichen vor der Klammer. Das bricht so ein bisschen diesen Psalm, wenn man so den gesamten Psalm runterliest, dann ist das so ein bisschen, das geht so ein bisschen aus dem Thema raus, dass hier nochmal das proklamiert wird. Aber gerade auch nach dem, was über Auferstehung gesagt worden ist, halt einfach zu sagen, unser Herr ist der Schöpfer, der kann alles tun. Also wir lesen hier im Psalm 8, im Vers 8, denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dieses zu wissen, dass der Herr der Schöpfer ist. Die Bibel beginnt, 1. Mose 1, mit: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist nicht umsonst der Beginn. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht. Unsere Glaubensbekenntnisse, Athanasium, das Nicänium und auch das Apostolikum, nicht? Ich glaube an Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Damit geht's los. Das ist das Vorzeichen vor der Klammer. Und wenn er der Schöpfer ist, wir haben häufiger in letzter Zeit davon gesprochen, von der Schöpfung der Welt halt, nicht? Wenn er das alles gemacht hat, diese Milliarden Galaxien, wenn er das drauf hat, das an einem Tag zu machen, in einer Sekunde, wenn er spricht, dass aus dem Nichts alles wird, dann wissen wir, was er alles drauf hat. Das ist das Vorzeichen. Nur das vergessen wir häufig, nicht? Wir rechnen Gott häufig klein in so die irdischen Möglichkeiten, was er könnte halt, nicht? Und vergessen, dass er der Schöpfer ist. Und das ist das Vorzeichen vor der Klammer. Also alles, was wir über Gott in der Klammer berechnen, also in unserem irdischen Dasein, bitte, das müssen wir immer unter dem Vorzeichen sehen, er ist der Schöpfer, dem ist alles möglich. Das ist dem alles klitzeklein hier, nicht? Das, was wir denken, das ist gar nicht. Und wir lassen uns immer wieder so ein Problem hinein. Nein, Gott ist der Schöpfer. Das ist eine ganz andere Dimension des Daseins halt, nicht? Und da müssen wir auch alles theologisches Denken unterordnen. Und das ist wie so ein Zwischenruf hier im Prinzip. Bei allem, was hier ist, auch bei aller Problematik, die diese Hannah hatte halt, nicht? Ihre Familienproblematik, sie war unfruchtbar halt, nicht? Die andere macht sie nieder, die Penina halt, nicht? Sie hat Angst, dass sie dann ohne Nachkommen stirbt halt, nicht? Das ist zwar wichtig, aber gegenüber der Schöpfungsgewalt Gottes ist das nichts. Das ist kein Problem. Das ist nichts vor diesem lebendigen Gott. Selbst für Israel mit ihren Problematiken, mit den Philistern und sowas, alles ein Nichts spielt keine Rolle halt, nicht? Das ist das Vorzeichen vor der Klammer. Und das ist auch wichtig für unser Leben halt, nicht? Wir fangen immer wieder ganz an und rechnen nur in der Klammer, nicht? Und deklinieren unsere kleinen Dinge, nicht? Unsere paar Jährchen hier auf Erden durch und mit all den Dingen halt, nicht? Alles, was möglich ist und unmöglich ist halt, nicht? Und vergessen, dass vor dieser ganzen Klammer ein Vorzeichen steht. Gott ist der Schöpfer. Und das wissen wir aus der Mathematik. Das Vorzeichen vor der Klammer bestimmt das, was in der Klammer ist. Wenn da Plus steht, ist Plus da drin, egal was passiert. Und wenn Minus ist Minus. Aber das Vorzeichen vor unserer geistlichen Klammer, vor unserem Leben heißt, Gott ist der Schöpfer. Und das setzt alles in ganz anderes Licht halt. Ein siebtes Motiv, ein siebtes Schlaglicht aus diesem wunderbaren Psalm, was Hannah erleben darf, halt nicht, was sie zum Ausdruck bringt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Hier sind wir wieder beim Thema Heilige, nicht? Auch hier wird das gesagt, halt, die diesem lebendigen Gott gehören, halt, nicht? Die sind heilig. Nicht, weil sie selber sich geheiligt haben, besonders tolle Dinge getan haben, sondern weil sie über den Geist Gottes Anteil am Leben des heiligen Gottes haben, halt. Und wer da dazugehört, der darf wissen, dass er unter der ganz besonderen Behütung und Bewahrung des lebendigen Gottes geht. Er behütet die Füße seiner Heiligen. Das dürfen wir wissen halt. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wenn Jesus Christus der Herr unserer Heiland ist, dann dürfen wir wissen, dass der Psalm 23 uns gilt. Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte, nicht? Ich bin der gute Hirte. So, und wenn das gilt halt nicht, dann gilt der Psalm 23 mir halt nicht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Der behütet mich. Das ist dann mein Leben halt zu sagen. Ich habe einen Hirten, das ist Jesus Christus halt, und der passt auf mich auf. Wie ein guter Hirte auf seine Schafe aufpasst halt nicht. So gehe ich durchs Leben, so geht ihr durchs Leben nicht. Das durfte Hannah erfahren halt nicht, aber das darf sie uns auch zusprechen, hat sie uns zugesprochen halt nicht. Und das ist was ganz Tolles zu wissen, dass unser lebendiger Gott uns behütet. Und wenn ihr nichts heute Abend mitgenommen habt aus dieser Bibelstunde, wenn ihr gesagt habt, oh, das war so lange, weil ich mit dem Parallelismus und auch die anderen Punkte haben mich gar nicht interessiert, dann geh bitte heute Abend nach Hause in der festen Gewissheit, dass es einen lebendigen Gott in Jesus Christus gibt, der dich behütet, der seine Engel sendet, dass sie auf dich aufpassen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du wissen, dass der lebendige Gott dich behütet. Dann gilt dir Psalm 121 halt, nicht? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, der Herr behütet dich. Der Herr behüte dich, nicht? Dürfte alle heute Abend froh nach Hause gehen und wissen, wunderbar, mir kann nichts passieren. Klar, in der Welt kann eine Menge stattfinden, halt nicht? Aber passieren in letzter Konsequenz kann mir nichts, weil der lebendige Gott mich behütet. Die Behütung Gottes galt nicht nur der Hannah, die gilt auch dir, weil du den Heiligen Geist hast, weil du zum lebendigen Gott hast. Ganz tolles Motiv, nicht? Die Behütung Gottes. Und ein letztes, auch das wird angesprochen halt, ich sprach eben auch dann von diesen antithetischen Parallelismen halt, wo entgegenstehende Sachen gewesen sind halt nicht. Auch hier wieder das Hadern mit dem Herrn halt nicht. Das wird hier auch aufgegriffen, dass eben Menschen auch gegen Gott stehen halt nicht. Hier wird nicht nur gesagt, was mit den Heiligen passiert, sondern eben auch klar gesagt, was mit den Menschen passiert, die eben gegen Gott stehen halt nicht. Die mit dem Herrn hadern, Vers 10, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalten halt nicht. Die, die mit Gott hadern, also die bereuen, dass sie diesen Herrn zum Heiland haben, die ihn kritisieren, die ihn anklagen halt, nicht? Da wird Gott nicht hingehen und sagen so, jetzt erkläre ich dir mal die ganze Geschichte und dann setzen wir uns wieder neu zusammen, sondern knallhart, Gott zerschmettert sie, nicht? Die, die gegen den lebendigen Gott stehen, die werden zerschmettert, Punkt, um, Ende, aus, nicht? Gab jetzt also lange Diskussionen in Idea halt, nicht? In der Passionszeit, wo dann gesagt wurde, ja, Judas, der ist auf alle Fälle errettet halt, nicht? Also haben wieder so ein paar Milchmädchen-Theologen sind auf die Idee gekommen und haben so erklärt, wir müssen sie erstmal recht sprechen, ja, weil er vermeintlich ja Buße getan hat. Die Bibel sagt zwar klar, der ist verloren für Zeit und Ewigkeit, aber da meint man noch, dass der hat ja noch eine gute Tat getan, indem er diese Silberlinge zurückgeschmissen hätte. Kompletter Quatsch. Der hat sich gegen Jesus gestellt, nicht? Der Mann ist verloren für Zeit und Ewigkeit, zerschmettert vor dem lebendigen Gott. Das ist nicht nur ein Gott der Behütung, das ist auch der, der sich gegen den lebendigen Gott stellt, halt, nicht? Der wird die Zerschmetterung erfahren, das ist gar keine Frage, halt, nicht? Ich habe ja am Sonntag hier über den Bischof da gesprochen, halt, nicht zu sagen. Das werden wir eines Tages erleben, nicht? Wenn der lebendige Gott, den er meint, dass er am Grab verreckt ist, halt, nicht? Dass er da vermodert ist, nicht? Wenn er vor dem lebendigen Gott steht und dann erklären muss, halt, nicht? Dass er behauptet hat, als oberster Lutheraner in Deutschland, dieser Jesus Christus sei nicht leiblich auferstanden hat, nicht? Also, wenn er da nicht Buße drüber tut, wird er keine Möglichkeit haben, wenn er Menschen über diese Art verführt hat, halt, nicht? Das gibt's nicht, halt. Diesen Gott haben wir nicht anzuklagen, dem können wir nicht irgendwie ins Gesäng stellen und sagen, pass mal auf, lieber Freund, jetzt erklären wir irgendwas, halt, nicht? Das funktioniert nicht. Dieser Gott stellt uns in die Ecke und erklärt uns die Dinge, halt, nicht? Und nicht umgekehrt, halt, nicht? Und wehe dem, sagt die Schrift, Jesaja 45, wehe dem, der meint, er könnte das tun, könnte mit dem lebendigen Gott hadern, nicht? Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter Irrt Scherben, spricht denn der Ton zu seinem Schöpfer, was machst du und sein Werk, du hast keine Hände halt nicht, knallhart der Prophet hier halt nicht, haben wir gar kein Recht zu halt nicht, das ist so, das funktioniert nicht halt nicht, also mit Gott hadern, also ihn anklagen halt nicht, das ist etwas, was wir nicht dürfen und wer das tut halt nicht, gegen den wiederum stellt sich der lebendige Gott und dann bist du bist du verloren für Zeit und Ewigkeit halt. Das exegetische Schlaglicht da so aus diesem Psalm, hätte noch einiges mehr sagen können halt, nicht? Aber ein Psalm voller Theologie, voller wirklich wunderbarer Worte, wunderbare Dinge, die uns wirklich vieles über den Herrn sagen. Ich schaue auf die Uhr, jetzt haben wir gleich halt 9, einigermaßen eine Punktlandung auch wieder hingekriegt. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns zugeschaltet sind übers Internet. Wir machen nächste Stunde weiter mit der Berufung des Samuels, 1. Samuel 3, nächsten Mittwoch wieder. Seien Sie dem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Tschüss.